Das ist sozusagen die Potenzierung der Immobilienfrage, weil die Immobilienthemen normalerweise sich auf ein Objekt beziehen. Aber die Ansammlung von all diesen Objekten machen dann eben die Stadt. Und interessanterweise ist ja die Ansammlung auch wiederum rückwirkend der größte Einfluss auf den Wert meiner einzelnen Immobilie.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Ich darf heute mit Professor Alexander von Erdely sprechen, der den meisten in der Immobilienbranche sicherlich bekannt ist als CEO von CBRE Deutschland. Seit Ende 2023 hat er die Funktion nicht mehr inne und wir haben heute die Gelegenheit, mit ihm ein bisschen über seinen Weg dorthin und bis heute zu sprechen, vielleicht auch einen Blick in die Zukunft zu werfen und die aktuellen Themen der Branche zu diskutieren. Hallo, Herr Professor von Erdely, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wir starten den Podcast immer mit drei Lieber-Oder-Fragen, um etwas zu Ihnen erfahren und das Gespräch ein bisschen aufzulockern. Und Sie müssen sich für eine der beiden Optionen entscheiden, dürfen gerne was zur Entscheidung sagen. Und ich würde als erstes von Ihnen gerne wissen, lieber Köln oder Düsseldorf?
Düsseldorf.
Lieber Professor oder CEO?
Oh, das ist schwer. Glaube lieber CEO.
Okay. Und jetzt der Blick in die Zukunft. Lieber Gründer eines eigenen Unternehmens oder Bauminister?
Lieber Bauminister.
Warum?
Naja, weil ich habe kurz drüber nachgedacht. Also die Frage ist ja Wirkung und was man doch so bewegen kann in seinem beruflichem Umfeld. Und da glaube ich, ist natürlich als Bauminister kann man sehr, sehr viel bewegen für dieses Land und sicherlich wesentlich mehr als in der Selbstständigkeit. Wobei die natürlich persönlich auch sehr attraktiv ist, muss man sagen, weil den Job, also eine so exponierte Rolle zu haben ist, sieht man ja an der amtierenden Bundesbauministerin, wie aber auch natürlich an allen Vorgängerinnen und Vorgängern, wobei es, glaube ich, nur Vorgänger waren. Das ist durchaus eine Herausforderung in dem politischen Umfeld.
Ja, das stimmt. Deswegen finde ich die Antwort auch überraschend, aber die Begründung nachvollziehbar. Passt auch so ein bisschen den Einstieg in Ihre Karriere und wahrscheinlich auch Ihren Einstieg in die Immobilienbranche, nämlich das Thema Wirkung, dazu gelesen, dass Sie sagten, es hat sie inspiriert, Bauingenieur zu studieren, weil sie die Ergebnisse ihrer Arbeit lange anschauen und anfassen können. Korrekt. Wie kam diese Inspiration? Was hat das, wann kam dieser Gedankengang?
Naja, also die Entwicklung war natürlich von so als Kind, wollte ich entweder irgendwas mit Booten oder Erfinder werden. Aus Erfinder leitet sich dann irgendwann mal Maschinenbau ab und aus den Maschinen und dann ist man so in den Ingenieurswissenschaften und dann bin ich irgendwann mal über das Thema Bauen und Immobilien gestolpert und fand das genau mit dieser Begründung eigentlich so attraktiv, weil mir auch, wenn man so mit Leuten spricht, war das kommt ja gar nicht von mir, sondern das haben einfach andere mir immer wieder erzählt. Sie finden Architektur und Bauingenieurwesen und irgendwas, was mit Immobilien zu tun hat, deshalb so spannend, weil man es eben wirklich die Produkte seiner Arbeit halt anschauen kann. Und letztendlich natürlich auch Entscheidungen und Einflüsse, die man so getätigt hat, auch wirklich dann an einem lebenden Objekt, nicht lebenden, also einem Objekt nachvollziehen und anschauen kann. Und dieser Gedanke hat mich irgendwie fasziniert. Ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich Bauingenieurwesen angefangen, weil ich Brücken bauen wollte, weil ich das dann nochmal so als Kür empfunden habe. Man stellt natürlich relativ schnell fest, also es werden nicht so viele Brücken gebaut auf der Welt und das nur von sehr wenigen, sehr, sehr fähigen Ingenieuren. Und da so reinzurutschen und dann wirklich mal in seinem Leben eine Brücke zu bauen, das ist dann doch sehr schwer, aber das war so der Einstieg und vielleicht habe ich ja nochmal irgendwann die Möglichkeit, eine Brücke irgendwo zu bauen.
Ich drücke Ihnen die Daumen. Sie hatten aber trotzdem Gelegenheit, so habe ich das in Ihrem Lebenslauf gelesen, sehr relativ früh dann doch an einem sehr prominenten Objekt zu arbeiten, nämlich dem Umbau des Reichstages zum Deutschen Bundestag.
Ja, richtig. Das ist eigentlich letztendlich so eine Zufallsgeschichte gewesen. Ich habe lange Zeit bei einem Projektmanagementunternehmen in Stuttgart gearbeitet, das sich beworben hat. Und derjenige, der die Bewerbung fertig gemacht hat für dieses Unternehmen, saß mit mir in einem Büro. Ich war damals noch studentischer Mitarbeiter. Und so habe ich quasi Kontakt bekommen mit diesem Projekt, fand das irgendwie spannend. Dann hat es interessanterweise ein anderes Unternehmen, ebenfalls aus Stuttgart, hat dann diese Ausschreibung gewonnen. Da kannte ich durch Zufall einen der Geschäftsführer durch eine Interviewreihe, die ich durchgeführt hatte für meine Diplomarbeit damals, und habe den an einem Donnerstag angerufen, habe ihn zu seinem Auftrag beglückwünscht und habe gefragt, ob er denn jetzt Leute braucht dafür. Und er hat gesagt, ja, wann können Sie denn anfangen? Und dann habe ich so im jugendlichen Leichtsinn, ich war gerade fertig und wollte natürlich eigentlich noch Work and Travel und ich weiß nicht, was alles machen. Und habe in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, Montag. Und er hat gesagt, gut, dann sehen wir uns am Montag um 9 am Reichstag. Naja, und dann bin ich am Wochenende so halb umgezogen, weil ich diesem Telefonat natürlich auch nicht so wirklich glauben wollte, dass das jetzt so einfach ist, einen Job zu bekommen. Aber damals war das halt so. Und dann war ich wirklich am Montag am Reichstag und habe da angefangen und habe dann auch in der Laufe der Woche erst überhaupt meinen Vertrag bekommen und Vertragsdetails verhandelt und so. Da war ich aber schon in dem Projekt drin. Und fand es natürlich toll, weil damit seine Karriere zu beginnen mit so einem wirklich tollen, exponierten Projekt war natürlich wirklich ein i-Tüpfelchen. Das war halt damals so Mitte der 90er oder Anfang bis Mitte der 90er, kurz nach der Wiedervereinigung, war natürlich gerade Berlin für irgendjemanden, der was mit Bauen oder Immobilien zu tun hat, einfach, ich glaube, das Mekka in Europa. Ich glaube, es gab nirgendwo so viele Baukräne wie in Berlin damals. Also wenn man irgendwas mit Bauen zu tun hatte, dann musste man nach Berlin. Und insofern saß ich dann da und habe das wirklich auch sehr genossen, die Zeit. Mhm.
Abgesehen vom Genuss und der Inspiration, an so einem wichtigen Gebäude zu bauen, gibt es was, was Sie noch aus der Zeit als Learning bis heute mit sich tragen?
Ja, was wir dort zum ersten Mal realisiert haben, ist, dass wir saßen in der sogenannten Kammer der Technik direkt gegenüber vom Reichstag an der Ecke. Und wir hatten dieses gesamte Gebäude als Projektteam quasi zur Verfügung. Ganz unten oder im Hochparterre saß Sir Norman Foster mit seinem ganzen Team in einem großen Saal. Dann kamen wir als Projektsteuerer und oben drüber saßen die ganzen TGA-Planer und also die ganzen technischen Fachplaner. Und wir haben alle auf einen Server gearbeitet. Das war damals ein absolutes Novum, weil es gab ja noch gar kein Internet. Also das ging nur, indem man wirklich physisch zusammensaß und alle Leitungen quasi in einem großen Computer verschwanden, der unten im Keller stand. Und dieses integrative Zusammenarbeiten hat uns unglaublich geholfen. Dieses Projekt ist eines der wenigen, wenn nicht, glaube ich, das einzige Bundesprojekt, das in Budget und Zeitplan fertiggestellt worden ist. Und ich will das jetzt nicht nur darauf, da gibt es natürlich viele Beteiligte, die dazu beigetragen haben. Aber ein Grund war sicherlich, dass man eben sofort Planungsthemen auf ganz kurzem Dienstweg miteinander abstimmen konnte. Ja. Und eben dieses Zusammenarbeiten über verschiedene Disziplinen an einem Projekt habe ich da als ganz großen Vorteil erkannt oder gelernt. Und das zieht sich, glaube ich, ein Stück weit wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf. Immer dieses Zusammenbringen von verschiedenen Disziplinen, um eine dann gemeinsam bessere Lösung zu produzieren, als die Summe der Einzellösungen irgendwie darstellt.
Das passt ja, wenn ich da jetzt so als zumindest Bauingenieur technischer Laie dann drauf gucke, auch ein bisschen zu dem Forschungsthema, was Sie im Nachgang dann doch nochmal an die Universität Stuttgart gebracht hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe da gelesen, prozessorientierte Informationsbestimmung bei der Projektsteuerung. Also ist das dieses Zusammenarbeiten und Informationsteilen?
Ja, also die haben ja wirklich tief gegraben hier in meinem Lebenslauf. Bin ganz beeindruckt. Na gut, das war damals natürlich schon so dieses Thema. Das Internet war so in den Anfängen. Wir hatten dann an der Uni Stuttgart eben auch zum ersten Mal, weil wir dort auch die Universität waren, das erste, glaube ich, sogar Glasfasernetz angeschlossen. Wir waren relativ früh mit dem Thema E-Mail und Internet unterwegs. Und daraus haben sich natürlich dann logischerweise gleich Forschungsthemen abgeleitet. Nämlich, was heißt das denn jetzt für den Bauprozess oder das ganze Planen und Bauen? Und kann man das eben mit Hilfe von Informationen, die man dann eben im Prozessen miteinander teilt und austauscht und eben besser teilt und austauscht als vorher, weil man es nicht mehr auf Papier druckt und dann halt irgendwie per Post verschickt. Welche Vorteile ergeben sich da draus? Und dann speziell im Bereich der Projektsteuerung, weil das halt mein Steckenpferd schon immer war und mir einfach Spaß gemacht hat und mein fachlicher Hintergrund war und ich auch die Erfahrung da drin gesammelt habe. Und das Institut für Baubetriebslehre der Uni Stuttgart ist ja immer so, dass man eben wirklich mit praktischen Problemstellungen wieder an die Uni kommt und da drin forscht. Und ich hatte natürlich aus meiner Zeit am Reichstag genügend Problemstellungen. Und da eben sich zu überlegen, wie man da die Prozesse in der Projektsteuerung eben mit Informationen besser versorgen kann und damit die Projektsteuerung besser machen kann, war halt Teil meiner Forschung. Mhm. Ging dann übrigens auch sehr schnell über in das Thema Wissensmanagement, wo ich, bevor Sie das jetzt ausgraben, ich habe lange Jahre eine Vorlesung gehalten zum Thema Wissensmanagement in der Projektsteuerung, weil sich das eigentlich relativ logisch daraus ergibt, wenn man eben feststellt, dass wenn man nur die Informationen organisiert und sortiert und zur Verfügung stellt, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich damit auch das Wissen organisiere und zur Verfügung stelle. Mein Lieblingsbeispiel aus der letzten Zeit ist immer so, wenn man Tango tanzen kann und Sie können jetzt nicht Tango tanzen und ich schreibe Ihnen auf den Zettel, wie man Tango tanzt und ich gebe Ihnen den Zettel und wir treffen uns in einer halben Stunde wieder. Können Sie dann Tango tanzen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Und man stellt dann doch fest, dass es unglaublich viele Tätigkeiten gibt in der Immobilien- und Bauwelt und Branche, die eben was mit Wissen zu tun haben und nicht nur mit reiner Information. Und deshalb muss man sich zwangsläufig darüber Gedanken gemacht hat, wenn man die Informationen und Daten alle schön sortiert und zur Verfügung gestellt hat, wie man denn daraus dann auch Wissen generiert, was eigentlich die noch viel spannendere Frage ist, weil Wissen ist ja das letztendlich, was dann zur Effizienz und Effektivität beiträgt und nicht die reine Information.
Mhm. Ist eine interessante Überleitung, zu der ich jetzt auch gekommen wäre, ein bisschen sehr weit vorgesprungen. Wir kommen vielleicht nochmal zurück auf andere Stationen. Wenn ich das alles so höre und mir dann angucke, so die letzten 4-5 Jahre, die Digitalisierungsdebatten in der Branche, dann sprechen wir echt an vielen Stellen noch immer über die gleichen Themen, wie Sie schon Mitte der 90er in Berlin erlebt haben oder gelöst haben, auch zum Teil.
Ja, gelöst ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber tatsächlich das Thema, wie man mit Informationen umgeht und eben wie man Informationen zu Ergebnissen dann bringt, das ist, glaube ich, nach wie vor tatsächlich ein Thema, weil, also früher gab es dann so Unternehmen, die haben dann Wissensdatenbanken installiert, wo ich dann gesagt habe, es gibt keine Wissensdatenbank, es gibt Informationsdatenbanken, aber Wissen ist halt das, was dann durch eben die kognitive Fähigkeit eines Menschen, durch die intellektuelle Verarbeitung von Informationen passiert beim Menschen. Und wir sehen ja, jeder, der so ein bisschen, und ich habe natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten mich auch viel mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt und versuche, die anzuwenden. Und man merkt dann doch halt relativ schnell, wo da vielleicht auch die Grenzen sind. Das wird ja dann zwar immer auf den Anwender geschoben, dann ist der Prompt nicht gut genug. Aber ich sage eigentlich, wenn die künstliche Intelligenz intelligent genug wäre, dann müsste sie ja auch mit jedem Prompt irgendwie ein gutes Ergebnis produzieren. Tut sie halt nicht. Man erkennt dann doch immer noch, das ist ein bisschen so eine generische Antwort, wo man ein bisschen intellektuell humanoiden Input liefern muss, damit wirklich was Gutes daraus wird. Und insofern ist tatsächlich diese Brücke immer zu schlagen zwischen Informationen und jetzt künstliche Intelligenz und dann eben dem, was daraus entsteht. Das ist, glaube ich, immer noch ein Thema. Mhm. Da war früher der Weg noch viel weiter. Durch die KI wird sicherlich etwas kürzer der Weg, aber den Weg muss man immer noch gehen. Also einfach nur Ergebnisse zu übernehmen und irgendwo reinzuschreiben, die einem zum Beispiel eine KI oder früher so eine Informationsdatenbank zur Verfügung gestellt hat, reicht eben nicht. Ich muss halt das irgendwo auch nochmal ein Stück weit intellektuell durcharbeiten, um wirklich zu einem guten Ergebnis zu kommen. Mhm.
Das heißt aber so ein bisschen die Lösung, die jetzt vor der aktuellen Entwicklung der KI nochmal entstanden sind, im Sinne von Zusammenarbeit bei Bauprojekten, Datenhoheit und oder Datensharing in Bauprojekten, greifen da aus Ihrer Sicht eigentlich zu kurz?
Nein, also ich würde sagen, es ist ein wichtiger Baustein. Mhm. Der hat unglaublich dazu beigetragen, dass insbesondere der Planungsprozess heute doch viel einfacher ist, weil eben wenn alle Planungsbeteiligten, alle Fachplaner, Architekten und so weiter auf eine Datei zugreifen und in verschiedenen Layern arbeiten, dann kann man natürlich wesentlich schneller erkennen, gibt es da irgendwo Probleme. Man kann daraus natürlich, wenn wir jetzt zum Thema BIM auch kommen, auch den Bauprozess theoretischerweise optimieren, weil man eben Informationen direkt in den Gestehungsprozess einfließen lassen kann, mit dem man dort was machen kann. Ich glaube nur, es ist halt am Ende des Tages ist dann dieses so, warum ist das eigentlich so? Also diese Nachfragen ersetzt es dann eben doch nicht. Mhm. Also ne, wenn man halt, wenn der Architekt sich irgendwas ausgedacht hat und der Fachplaner fragt nicht nach, warum das so oder so ist, dann würde ich mal behaupten, kommt nicht immer die beste Lösung bei raus, sondern manchmal muss man rückfragen. Und wenn dann eben rauskommt, ja, ist mir eigentlich egal, ob wir da links rum oder rechts rum gehen, mhm. Hauptsache wir kommen zu diesem Ergebnis, dann sagt der Ingenieur vielleicht oder der Fachplaner, ja, dann lass uns bitte links rum gehen, weil das ist wesentlich einfacher als rechts rum. Vielleicht sagt das aber auch derjenige, der dann nachher im Bauprozess ist. Also von daher ist die Kombination, und da sind wir noch echt am Anfang, glaube ich. Mhm. Also was das Thema die Kombination vom Planen und Bauen angeht, da sind wir gerade auch in Deutschland im Vergleich zu vielen internationalen Märkten hängen wir da noch ein bisschen hinterher aus verschiedenen Gründen. Mhm.
Wir waren vor dem kurzen inhaltlichen Ausflug jetzt stehen geblieben, als Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter waren in Stuttgart, und das hat Sie aber insofern nicht in der Akademie gehalten, als Sie dann im Nachgang bei Ernst & Young Real Estate und dann später bei CBRE gelandet sind. Was waren die Themen, die Sie wieder in die Wirtschaft gebracht haben, oder was haben Sie in der Zeit bei EY oder damals Ernst & Young und dann zu Beginn bei CBRE getrieben?
Also für mich, und deshalb war vielleicht ganz am Anfang meine Antwort Bauminister dann doch mehr als oder interessanter für mich als Professor. Mhm. Ich habe unglaublich gerne, oder bis heute arbeite ich unglaublich gerne in der Lehre und Forschung. Ich halte sehr, sehr gerne Vorlesungen, mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Aber ich würde es eher als Liebhaberei und sehr, sehr gerne umgesetztes Hobby bezeichnen, mhm. aber nicht unbedingt als Berufung oder Beruf. Weil mir dann die tatsächlich praktische Umsetzung und das eben, ich meine, ich bin ja eingestiegen in das Thema, weil ich halt die Produkte meiner Arbeit halt anschauen wollte. Und dann muss man halt logischerweise irgendwann mal auch wieder in die Praxis gehen, damit man halt die Produkte dann auch erschafft oder zumindest damit beteiligt ist an diesen Prozessen. Und deshalb war es für mich auch klar, dass ich nach meiner Zeit an der Uni und als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann, obwohl ich Vorlesungen nebenbei sozusagen gehalten habe, doch natürlich meinen Weg in der Praxis gehen werde. Und Ernst & Young, beziehungsweise ich bin damals eingestiegen, da hieß das Unternehmen noch Arthur Andersen, mhm. war für mich einfach halt so ein Stück weit auch für ein großes internationales Unternehmen zu arbeiten, eine spannende Geschichte. Und dann kamen damals diese ganzen Public-Private-Partnership-Modelle hoch, also öffentlich-private Partnerschaften. Das fand ich einfach ein spannendes Themengebiet, weil da eben Plan, Bauen, Betrieb und Finanzierung zusammenkommen. Stichwort wieder interdisziplinäres Zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen. Also ich baue eine Schule oder ich plane, baue, betreibe und finanziere eine Schule oder irgendein anderes Gebäude für einen öffentlichen Zweck mit Hilfe eines privaten Partners. Und zwar in dieser Gesamtschau, dass ich eben Plan, Bauen, Betrieb und Finanzierung zusammen aus einer Hand bekomme. Und das ist schon erstaunlich, wie dann die Produkte nachher anders aussehen, weil sich in dem Fall natürlich dann Investitionen am Anfang vielleicht auszahlen über die lange Betriebszeit, so dass man eben doch sieht, naja, in Anführungsstrichen billig zu bauen, ist auf lange Sicht teuer. Und am Anfang vielleicht ein bisschen mehr zu investieren, spart mir eben über einen langen Lebenszeitraum eine Immobilie, und die Immobilien haben ja in der Regel einen langen Lebenszeitraum, kann mir wesentlich mehr einsparen, als es mich am Anfang mehr kostet. Und das ein Stück weit mal auszuspielen und an verschiedenen Projekten auszuprobieren, fand ich eine super spannende Geschichte und Zeit. Und deshalb bin ich sozusagen bei Arthur Andersen und dann später Ernst & Young, das gleiche Unternehmen, hieß dann nur anders, lange Zeit eben geblieben, um diese Projekte halt voranzutreiben.
Mhm. Sie waren in der Folge dann 16 Jahre bei CBRE, davon fast 7 als CEO. Ich glaube, da gibt's wahrscheinlich hunderte Themen, über die wir jetzt sprechen könnten. Eines, was mir ins Auge gefallen ist, war, dass Sie, so habe ich zumindest gelesen, auch mitverantwortlich dafür waren, dass Preuß und Waltec akquiriert wurden und dann integriert wurden in das Unternehmen. Also zwei mittelständische Projektsteuerer, technische Due Diligence-Dienstleister. Wie kam es zu dem Schritt, dass CBRE sagte, das Feld müssen wir besetzen und das wollen wir auch durch Einkauf und Integration machen?
Also was mir von Anfang an bei CBRE wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass von Anfang an dieser interdisziplinäre Ansatz, mhm. der mich ja schon mein ganzes Leben in so als so roter Faden begleitet hat, dort sehr stark gelebt wurde. CBRE hat sich schon immer als One-Stop-Shop verstanden, also als ein Dienstleister, wo ich als Kunde eigentlich jedes Problem, was mir irgendwo in meinem Projekt erscheinen kann, eine Lösung bekomme und dann nicht auf einmal das Pferd irgendwie wechseln muss. Und dazu gehört natürlich in der Immobilienbranche eine starke technische Kompetenz. Wenn ich denn in dem mehr kaufmännischen Bereich unterwegs bin, wie das CBRE natürlich traditionell eigentlich immer war. Weil als ich angefangen habe, so Anfang der 90er Jahre in dem Thema Bauen und Immobilien zu arbeiten, da waren Immobilien zum Teil noch relativ simpel. Das waren ein Haufen Steine mit drei Kabeln drin und dann war gut. Heute ist es eher, sage ich mal, eine Maschine, die so ein bisschen verkleidet ist außen mit Steinen, aber eigentlich ist es halt eine wirklich sehr, sehr komplexe Maschine mit entsprechenden auch Herausforderungen. Und wenn ich diese technische Komponente einer Immobilie nicht wirklich beurteilen kann als Immobiliendienstleister, dann kann ich eigentlich nie wirklich einen guten Ratschlag meinem Kunden geben. Und das kann ja jetzt, das ist bei Kauf und Verkauf wichtig, aber das ist natürlich, ich meine, vor dem ganzen Thema steht ja die Branche jetzt, Stichwort Überalterung des Bestandes. Also fast alle ESG-Themen haben eine sehr, sehr starke technische Kompetenz drin. Aber man fragt sich natürlich als Immobilieneigentümer, ja, wenn ich da jetzt investiere, was habe ich denn davon? Was zahlt mir der Markt denn dann zurück? Oder was passiert, wenn ich eben nicht investiere? Was passiert dann mit meiner Immobilie in dem Marktumfeld? Also ich habe immer diese beiden Komponenten, quasi technische Fragestellungen, meistens mit Kosten versehen. Und das andere ist Markt- und immobilienwirtschaftliche Kompetenz. Und das zusammenzubringen in einem Unternehmen, ist aus meiner Sicht, war das auch für uns bei CBRE auch immer der Wettbewerbsvorteil, den wir gegenüber sehr, sehr vielen anderen hatten, weil in der Regel gibt es sonst den technischen Berater, der kennt aber den Markt nicht so gut. Oder es gibt eben diese Marktkenner, die haben aber dann oftmals die technische Komponente nicht dabei. Und das aus einer Hand anzubieten, hat aus unserer Sicht immer Sinn gemacht. Und deshalb haben wir auch Preuß und Weitek damals gekauft und integriert.
Das ist ja schon ein paar Jahre her, wenn wir so auf die letzten Jahre und auch Ihre Tätigkeit als CEO gucken. Was waren die wichtigen Impulse, die Sie setzen wollten in den letzten Jahren und auch gesetzt haben?
Ah, da gibt's natürlich viele. Ich denke mal, ein Hauptaugenmerk lag darin, also nur weil man zwei Unternehmen kauft, wie zum Beispiel Preuß und Weitek, oder nur weil man halt sagt, wir möchten gerne Dinge miteinander kombinieren, die es am Markt so nicht gibt. Also das Thema zum Beispiel Workplace-Konzeption, Workplace-Design, Büromakler und Umsetzungskompetenz, Projektmanagement im Ausbau von Büros zum Beispiel. Nur weil man sagt, wir möchten das gerne alles zusammen anbieten aus einer Hand, ist es damit, selbst wenn man die handelnden Personen, die Kompetenzen dann im Unternehmen auch irgendwie hat, heißt das ja natürlich noch lang nicht, dass dann auch alle wirklich miteinander zusammenarbeiten. Und das war sicherlich ein Hauptaugenmerk, sich darüber Gedanken zu machen und das eben umzusetzen. Wie bringe ich denn die einzelnen Teile eines Unternehmens, das so hochdivers aufgestellt ist, wie eben zum Beispiel CBRE, dazu, wirklich gemeinsam zu arbeiten und wirklich gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, weil das heißt ja manchmal, dass ich eben vielleicht bei mir selber in dem eigenen Bereich was zurücknehmen muss im Sinne einer besseren Gesamtlösung. Und das ist nicht ganz so trivial. Und schlimm ist natürlich, wenn man dann zum Kunden geht und der Kunde hat so das Gefühl, okay, die haben sich alle zum ersten Mal vor meiner Tür getroffen. Und eigentlich habe ich immer noch hier vier verschiedene Unternehmen, weil jeder redet nur so für sich und seinen Bereich. Ja. Das muss natürlich dann schon wirklich aus einem Guss rüberkommen. Und das ist nicht einfach damit gelöst, dass man so rausruft und sagt, dass da wollen wir hin, sondern das muss man natürlich entsprechend auch strategisch überlegen, wie man da halt die Abfolge am besten macht, wie man das halt im Unternehmen kommuniziert und wie man das auch als Wert einführt. Ja, das ist ja auch immer eine Frage. Unternehmen und Kulturen arbeiten ja oftmals so mit bestimmten Werten im Sinne von, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, und wo man als CEO so sein Augenmerk drauf legt und worüber man schreibt und auch intern im Unternehmen berichtet, was man gut findet, entwickelt sich natürlich dann über die Zeit zu einem Wert und einer Kultur dann eben auch. Ich muss da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das ist natürlich jetzt nicht nur ich. Also das ist nicht nur der CEO. Da gehören natürlich sehr, sehr, sehr viele andere dazu. Da muss die gesamte Führungsmannschaft mitziehen. Gegen die kann man auch nicht arbeiten. Also das geht nur, wenn wirklich alle mit an einem Strang ziehen. Aber das ist schon so das Hauptaugenmerk gewesen, was wir in den letzten Jahren so in der Führungsmannschaft von CBRE uns auf die Fahne geschrieben haben und was wir, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen haben.
Ja, also ich finde, unabhängig, ob jetzt dann sagt, das ist einer oder es sind mehrere, aber diesen Aspekt über Kommunikation, über wiederkehrende Kommunikation dann einen Wert zu verankern, spannend, weil ja oft darüber gesprochen wird, dass man Werte und Visions- und Missionsstatements macht, aber dass die dann eben in dieses Unternehmen einfließen, das finde ich dann einen spannenden Aspekt auch, wie man da hinkommt, ohne dass man das einfach nur an die Wand schreibt und sagt, so ist es jetzt. Ja. Wir sind an einigen Stellen schon darauf gekommen, dass für die Immobilienbranche Regulierung immer ein wichtiges Thema ist und auch ein leidiges Thema an vielen Stellen. Sie sind selbst, wie ich gesehen habe, sehr stark im ZIA aktiv gewesen, in verschiedensten Ausschüssen und Diskussionsgruppen. Hat man da das Gefühl, dass die Branche da was bewirkt oder kämpft man eigentlich gegen Windmühlen?
Ja, man könnte die Frage jetzt noch erweitern, hat die Branche sich nicht vielleicht selber auch zu viele Regularien gegeben? Ne? Also die Regularien, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die entstehen ja durch vielleicht auch verschiedene Interessensgruppen, die davon profitieren, wenn die eine oder andere Regulatorik halt nochmal verschärft wird. Und da, glaube ich, fehlte vielleicht in der Vergangenheit irgendwo so eine übergeordnete Stelle, die mit gesundem Menschenverstand halt die eine oder andere Verschärfung hinterfragt oder einfach halt revidiert und auch ein Stück weit wieder zurückfährt, weil wir uns da, glaube ich, durch die hohe Komplexität und die vielen, vielen einzelnen Fragmente, die wir in der Immobilienbranche haben, die dann alle auch nochmal so für sich sprechen und eben eigene regulatorische Vorgaben entwickeln, aber verschärfen wir natürlich jeden Tag das Problem weiter. Und da fehlt natürlich irgendwo, wer macht das? Ne? Also kann das jetzt ein Bundesbauministerium machen? Ja, vielleicht. Aber da ist die ganze Branche eigentlich aufgerufen, gemeinschaftlich an einer Deregulierung zu arbeiten.
Ein Thema, wo Regulierung ja jetzt schon eine große Rolle spielt und auch die Angst vor Regulierung, glaube ich, besonders groß ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, Transformation, insbesondere im Bestand. Da habe ich gelesen, dass Sie auch in einer Diskussion vor kurzem waren und besprochen haben, wie ist die Branchenpositionierung zum Thema Worst-First-Ansatz, also dem Ansatz zu sagen, wir machen erst die ganz, ganz schlechten Gebäude, bevor wir uns mit dem Rest befinden. Können Sie da einen Einblick geben, wie die Positionierung oder Ihre Positionierung ist?
Ja, also ich muss sagen, ich kann beiden Seiten und Ideen da durchaus was abgewinnen. Das sind alles gute Argumente und eigentlich würde ich lieber nochmal einen Schritt zurücktreten. Und halt sagen, eigentlich ist ja die Reihenfolge, ob wir jetzt mit den Schlechtesten anfangen oder vorne halt die Besten nochmal weiter optimieren, ist deshalb fast egal, weil wir müssen ja irgendwann mal in 2045 einen CO2-neutralen Gebäudebestand in Deutschland haben. Das ist zumindest unser politisches Ziel. Und ja, ich glaube auch, wenn wir es irgendwie hinbekommen würde, könnte ich mir vorstellen, ist das auch ein gesellschaftlicher Konsens, dass es okay ist. Jetzt ist halt die Frage, können wir uns das leisten? Und die nächste Frage ist, was ist eigentlich der beste Weg, dahin zu kommen? Und da würde ich schon eben mit dem Schritt zurück mal hinterfragen, macht denn eigentlich die CO2-Neutralität an Gebäuden herzustellen wirklich Sinn? Oder ist es nicht vielleicht eine Mischung von ein Stück weit, das natürlich bei den Gebäuden anzugehen, aber auf der anderen Seite sich auch darüber Gedanken zu machen, wie eigentlich die Energie, die in die Gebäude reinkommen, wie die denn CO2-neutral werden kann. Das ist übrigens auch im angelsächsischen und gerade auch im amerikanischen Raum, die gehen ja völlig anders daran. Die sagen halt, naja, es wird irgendwann mal so viele Technologiesprünge geben in dem Thema Batterietechnik, Energiegewinnung etc. etc. Wir müssen uns überhaupt nicht über die Gebäude kümmern, sondern die Energie, die ins Gebäude reinkommt, wird einfach CO2-neutral sein. Punkt. Dann ist es auch egal, wie viel das Gebäude an Energie verbraucht. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so eine 1-0-Lösung ist. Ich glaube, es wird beides ein Stück weit irgendwo zur Wahrheit führen. Aber da springt mir die Diskussion gerade noch ein bisschen zu kurz oder ist noch nicht so richtig verbunden. Also es sind zwei getrennte Diskussionen, die da geführt werden. Auf der einen Seite halt Gebäude CO2-neutral zu bringen, auf der anderen Seite die Energieversorgung grundsätzlich in Deutschland mehr zu regenerativen Energien. CO2-neutral ist ja nur ein Baustein. Das könnte ich auch mit Atomkraft lösen, aber dann habe ich keine regenerative Energie. Also ist die Diskussion rund um regenerative Energien ja völlig richtig. Geht also über das Thema CO2-Neutralität, aber damit auch hinaus. Die Kombination ist halt das Spannende.
Aber das ist dann schon ein klares Plädoyer, zumindest für Elektrifizierung der Energie im Gebäude, sei es Wärme, Kälte und andere.
Also es deutet sich zumindest so an, um das mal so vorsichtig zu formulieren, dass das Thema Elektrizität wahrscheinlich das Medium der Wahl ist für die Zukunft, weil es halt relativ einfach auch zu verlegen und zu verarbeiten ist, gerade im Bestand. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema. Hat ein Elektrokabel hat man halt schneller verlegt als Gas, Wasserstoff oder sonstige Leitungen. Also spricht sehr dafür, dass wir in das Richtung Elektrizität gehen, würde ich auch sagen, ja.
Ich würde gerne zum Abschluss noch ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Ich erspare mir an der Stelle den Blick in die berufliche Zukunft, weil das ist zumindest noch nicht öffentlich spruchreif. Ich habe aber ein Thema immer wieder wahrgenommen bei Ihnen und das ist die 15-Minuten-Stadt und wie sich das quasi in die Immobilienbranche überträgt. Können Sie uns da noch einen Einblick geben, wie erwarten Sie quasi dieses Konzept und die Auswirkungen davon in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal. Ich würde es jetzt gar nicht auf die 15-Minuten-Stadt reduzieren, sondern grundsätzlich auf das Thema Städte und Quartiere. Mhm. Also die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und Leben umfasst eben Wohnen, aber natürlich auch Arbeiten, Freizeit, Erziehung, Schulen und so weiter und so fort. Und sind die Modelle, die wir so in den letzten 50 bis 60 Jahren realisiert haben, gerade in Deutschland, so diejenigen, die wir in den nächsten 50 bis 60 Jahren auch haben wollen, mit eben einer doch sehr getrennten Anordnung der Funktionen. Shopping auf der grünen Wiese, Wohnen im Wohngebiet, Arbeiten im Bankenviertel. Wir haben sogar eigene Namen sozusagen dann für ganze Stadtteile, die dann unter allen so einem Thema stehen. Und ich glaube, wir haben alle erkannt, dass das jetzt nicht unbedingt die Zukunft ist. Und die Idee dieser 15-Minuten-Stadt, die ja übrigens sehr, also das ist ja gar kein neues Thema, das ist ja schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin von dem Architekten Behrens schon mal angesprochen worden als Idealtyp einer Stadt, nämlich aus ganz vielen 15-Minuten-Quartieren zu bestehen. Mit dem Ziel eben, dass ich innerhalb von 15 Minuten nochmal 80-90% meiner Lebensthemen irgendwie abdecken kann. Und idealerweise nicht 15 Minuten Auto, sondern 15 Minuten Fahrrad oder zu Fuß. Und ich glaube, das ist sozusagen die Potenzierung der Immobilienfrage, weil die Immobilienthemen normalerweise sich auf ein Objekt beziehen. Aber die Ansammlung von all diesen Objekten machen dann eben die Stadt. Und interessanterweise ist ja die Ansammlung auch wiederum rückwirkend der größte Einfluss auf den Wert meiner einzelnen Immobilie. Also mein Beispiel ist auch immer, wenn Sie genau das gleiche Gebäude nehmen, gleiche Quadratmeter, gleiche Qualität, annähernd gleicher Mieterbesatz. Und das eine steht halt irgendwo in der Walachei ohne Infrastruktur, ohne irgendwas. Und das andere steht halt in München-Schwabing oder alternativ irgendeinem anderen schönen Stadtteil, einer der schönen Städte in Deutschland. Ist der Preis dieser Immobilien wahrscheinlich Faktor 10 unterschiedlich. Genau die gleiche Immobilie. Das heißt, die Umgebung hat einen unglaublich starken Einfluss auf den Wert und die Wertschätzung einer Immobilie. Es gibt ja einen Grund, warum die dann so teuer sind. Und deshalb muss sich eigentlich jeder Immobilieneigentümer und jeder Bestandshalter auch über die eigene Grundstücksgrenze hinaus damit beschäftigen, was ist eigentlich der Kontext, in dem meine Immobilie hier steht. Und wie kann ich diesen Kontext so nach vorne bringen, dass der eben auch für die nächsten Generationen ein schönes Lebensumfeld darstellt? Und da ist der Kontext einer 15-Minuten-Stadt, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt. Aber darauf will ich es gar nicht einschränken, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass man sich halt bei jeder Entwicklung darüber Gedanken macht, wie interagiert meine Immobilie, mein Projekt jetzt hier, meine Bestandsimmobilie mit dem, was drumherum ist. Und fehlt da vielleicht irgendetwas, was eben das auch zukünftig noch interessanter, noch spannender, noch höher im Wert macht und ergänzt sich dann nicht vielleicht das, anstatt dass ich einfach nur stumpf meine Immobilie halt irgendwie entwickle, wie ich sie schon immer überall entwickelt habe.
Verstanden. Das würde ich als Schlusswort und Schlussplädoyer an die insbesondere Bestandsentwickler nehmen. wie Immobilien gedacht werden sollten. Vielen Dank für die Einblicke in die Interdisziplinarität der Branche, in die Wechselwirkungen an den verschiedensten Stellen, die wir uns heute angeguckt haben. Und bin sehr gespannt, wo Ihr nächster Wirkungskreis stattfindet und welches der Themen Sie dann weiter beackern.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann auf bald.
Tschüss, danke.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.